Ja, ich darf ganz herzliche Grüße ausrichten von den Geschwistern aus Gifhorn. Es ist schon ein großer Unterschied zwischen Pforzheim und Gifhorn. Wir würden so mit einer Reihe gut hinkommen. Wir sind doch wesentlich weniger. Aber wisst ihr, das Schöne ist, der Herr Jesus ist da. Ob wir viel oder wenig sind, den entscheidenden Unterschied macht es, ob Jesus da ist oder eben nicht. Und so bin ich sehr dankbar für das, was Gott uns immer wieder schenkt. Wir haben ja vor nicht langer Zeit Weihnachten gefeiert. Und Weihnachten ist ja das Fest, in dem wir uns erinnern an die Liebe Gottes. Gott ist im Sohn auf diese Erde gekommen und Jesus selbst hat dieses Wort gesagt, also hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und aus diesem Grunde ist es auch so, dass die Liebe, diese Agape, das heißt die Liebe, die von Gott ausgeht, im Evangelium einen wichtigen Platz einnimmt, einen zentralen Platz einnimmt. Ich möchte sagen, Evangelium ohne Liebe ist nicht Evangelium. Wahrheit ohne Liebe ist keine biblische Wahrheit. Und das hat auch den Apostel Paulus beschäftigt, als er unter der Gemeinde in Korinth gearbeitet hat oder auch als er dann die Briefe an die Korinther geschrieben hat. Er hat sich sehr beschäftigt mit dem, was dort in der Gemeinde war. Er hat das Positive gesehen. Aber er hat erkannt, die Gemeinde kann noch so viel Vorzüge haben. Wenn sie die Liebe nicht hat, ist alles nichts. Und deshalb möchte ich das gleich vorweg sagen. Wenn wir den richtigen Namen haben, wenn wir uns ich sag mal so nach unserer eigenen Meinung nach der Wahrheit der Bibel ausrichten, wenn wir uns an der Tradition der Väter festhalten, wenn wir eifern für die Wahrheit, kämpfen für manche Punkte, die die Bibel lehrt, und haben die Liebe nicht, dann ist alles nichts. Alles nichts. Paulus hat ja die Geschwister angesprochen im ersten Korintherbrief. Und dann sagt er so im ersten Kapitel, im vierten Vers, ich danke meinem Gott alle Zeit euretalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu. Dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, in aller Lehre, in aller Erkenntnis. Wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig geworden ist. Also, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi. Und Er hat festgestellt, in der Gemeinde gab es wirklich so vieles. Er hat in 1. Korinther 12 dann auch über diese verschiedenen Gaben gesprochen. Er wusste, dass dort Menschen sind, die waren voll Weisheit erfüllt durch den Geist Gottes. Andere hatten einen großen Glauben, dann hatten sie die Gaben, gesund zu machen. Andere hatten die Gaben, Wunder zu tun. Sie hatten die Gaben der Weissagung. Sie konnten Geister unterscheiden, hatten mancherlei Sprachen. All das war in der Gemeinde zu finden. Also kein Mangel an irgendeiner Gabe. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Paulus festgestellt hat, da gab es Menschen, die haben dafür geeifert, dass sie zu Paulus halten, zu Petrus halten, andere zu Jesus halten. Es gab Streitigkeit, es gab Spaltung. Es gab die Situation, dass aus der Gemeinde Menschen vor dem natürlichen Gericht gestritten haben. Es gab grobe Sünden in der Gemeinde. Es gab manche Unordnung da. Was fehlte dort? Und nachdem Paulus in 1. Korinther 12 das alles beschrieben hat und manch einer, der diese Gabe hatte von Gott, vielleicht die Gabe der Weissagung, dass er wirklich predigen konnte, dass es zum Segen wurde und die Menschen das Wort Gottes verstanden haben. Oder die Gabe, gesund zu machen. Oder manche andere der Gaben, die bedeutsam waren. Kann es sein, dass sich diese Menschen vielleicht gedüngt haben, sie sind etwas Besonderes. Dass man ihnen besondere Ehre erweisen sollte. Oder andere waren da, die haben gesagt, ja, ich würde auch gerne diese oder jene Gabe haben und waren nicht so ganz zufrieden. Und dann sagt Paulus am Ende dieses Kapitels, 1. Korinther 12, Vers 31, wisst ihr was? Wir lassen das jetzt mit den Gaben. Ich zeige euch jetzt mal etwas, einen noch köstlicheren Weg, etwas, was noch besser ist. Denn, hört doch mal zu, wenn ich wirklich sprechen könnte, in einer so überzeugenden Art und Weise, dass ich die Menschen erreichen könnte, ja, wenn ich sprechen würde, so auch in Zungen reden könnte, dass ich eine Sprache predigen kann, die ich nicht gelernt habe. Oder wenn ich so sprechen würde, dass man sagen würde, wie von Engeln geredet, und ich hätte der Liebe nichts, dann wäre ich tönend Erz, eine klingende Schelle. Und ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Als ich heute mich damit beschäftigt habe, ist mir das so groß geworden, Paulus spricht jetzt plötzlich gar nicht mehr von der Gemeinde. Er sagt, wenn ich, steht bei mir so, ja, bei euch doch sicherlich auch, wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte der Liebe nichts, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und ja, er sagt sogar, wenn ich jetzt weissagen, wenn ich predigen könnte und predigen in einer Art und Weise, dass wirklich die Herzen der Menschen erreicht werden durch das Wort Gottes. Und ich wüsste auch alle Geheimnisse. Das heißt, ich verstehe die ganzen Zusammenhänge, ich begreife das. Gerade in unserer Zeit ist es doch so. Wir möchten gerne wissen, warum ist das so? Wir möchten das verstehen, begreifen. Viele Leute haben heute ein Problem mit Gott, mit der Bibel, weil es da so vieles gibt, was sich ihrem Herzen nicht oder ihrem Verstand nicht offenbart. Sie können Gott nicht sehen, weil nur die reines Herzens sind, können Gott schauen. Aber sie möchten es verstehen, sie möchten es begreifen. Wir können das nicht. Aber gesetzt mal den Fall, wir könnten das. Wir wüssten diese Geheimnisse. Und wir hätten jetzt wirklich alle Erkenntnis, wir können das wirklich einordnen. Ja, noch nicht mal das nur, sondern wenn ich alles weiß und auf der anderen Seite aber auch einen so großen Glauben habe, dass ich wirklich Berge versetzen könnte. Wisst ihr, das ist sozusagen der Prototyp eines Christen, den der Apostel Paulus hier beschreibt, oder? Man kann es sich gar nicht vorstellen. Das ist so, das ist so gewaltig, das geht gar nicht. Aber selbst wenn dieser Mensch, wenn Paulus sagt, wenn ich das wäre und ich hätte keine Liebe, so wäre es alles nichts. Die ganze Erkenntnis über die biblischen Wahrheiten, das Wissen und dass ich stehe dazu, ich kann es vertreten und ich kann es anderen beibringen. Und ich halte mich dafür, dass ich das alles habe. Und wenn ich die Liebe nicht habe, dann ist alles, alles vergeblich. Alles vergeblich. Ja, wenn ich jetzt sogar weitergehe und nicht nur theoretisch, sondern ich gehe hin und ich lebe das aus, und zwar mein Wissen, und ich gebe von dem, was ich habe, anderen. Ich gebe all meine Besitztümer, die verteile ich unter Arme. Ich gehe noch weiter. Ich gebe mein ganzes Leben dahin. Es heißt hier, ich lasse mein Leib brennen. Das war die Form damals, war das eine sehr, sehr seltene Art, um Menschen mit dem Tod zu bestrafen, dass sie verbrannt worden sind. Später ist das dann häufiger gemacht worden, aber zu der damaligen Zeit war das noch eine Seltenheit. Aber Paulus sagt, selbst wenn ich das alles tun würde, und ich sage jetzt mal, um des Evangeliums willen, habe ich nicht nur mein ganzes Vermögen, ich habe nicht alles, was ich habe, gegeben, sondern ich gebe mich selber hin. Und wenn ich die Liebe nicht hätte, dann wäre alles vergeblich, alles nichts. Und deshalb sagt er, liebe Geschwister in Korinth, alles Positive, was ihr habt, ist wertlos, ist hohl, ist leer, wenn ihr nicht Liebe habt. Und wisst ihr, als ich darüber nachdachte, auch heute wieder aufs Neue, mir ist das so, das ist so ein Gerichtswort für uns, wenn ich an die letzten Jahrzehnte zurückdenke. Es hilft kein Eifern, es hilft nichts. Wenn ich die Liebe nicht habe, ist alles nichts, alles vergeblich. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht. Sie stellt sich nicht ungebärdig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Ich habe dieses Kapitel von 1. Korinther 13 in meinem Leben schon oft gelesen. Ich habe immer wieder auch gehört, dass es vorgelesen worden ist. Und vielleicht ging es auch anderen so, es wird manchmal genannt, das hohe Lied der Liebe, sowieso ein, wie soll ich mal sagen, so ein lyrisches Gedicht, also Lyrik in schönen Worten über die Liebe, den Preis der Liebe, also man preist die, man lobt die Liebe. Aber ich habe das gelesen als irgendwie etwas Unerreichbares. Ich habe das gelesen und kannte das und wusste das. Aber wisst ihr, der Apostel Paulus, er hatte jetzt nicht vor, als er diesen Teil geschrieben hat, den der Gemeinde philosophisch, theologisch zu erklären, was Liebe ist, was diese Agape-Liebe ist. Er hat ihnen geschrieben auf ihre Probleme hin, die sie hatten in der Gemeinde. Und er hat gesehen, die Gemeinde braucht Liebe. Und das, was er hier zeigt, was Liebe ist oder was Liebe nicht ist, das spiegelte hinein in ihr Gemeindeleben. Und deshalb ist das, was hier steht, das ist keine Theorie. Das ist Praxis. Praxis für unser Leben, für unser Gemeindeleben. Das ist ein Maßstab für uns, wie wir miteinander umgehen. Wie wir mit Menschen umgehen. Diese Agape-Liebe, von der Paulus schreibt, das ist etwas, das ist so völlig anders als der Liebesbegriff, den die Menschen damals im Allgemeinen kannten. Diese Liebe Gottes oder die Liebe, die von Gott kommt, von Gott ausgegossen ist, die Liebe ist völlig anders als die fleischliche Liebe, als die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Diese Liebe ist eine selbstlose Liebe, die opfert, die gibt. Und das zeigt dieses Wort. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe, die hört nicht auf zu glauben, zu hoffen, selbst wenn es alles schon zu Ende scheint. Es scheint keine Hoffnung mehr zu sein. Bruder Sonnenberg hat den Satz gesagt, ich habe ihn von ihm gehört, wenn die Geduld zu Ende ist, nimm die Langmut. Ja, und die Liebe ist langmütig. Also, das heißt, was auch immer passiert, wenn ich Liebe habe, höre ich nicht auf zu hoffen, zu glauben, zu bitten. Die Liebe ist langmütig. Sie ist freundlich. Sie ist wirklich nicht eine gestellte Freundlichkeit. Nicht nur eine Freundlichkeit am Sonntagvormittag, wenn ich komme oder gehe. Die Liebe ist, das ist die Eigenart der Liebe. Wisst ihr, dass die Liebe, Agape-Liebe, ist doch nichts, was wir Menschen trainieren können. Wir können jetzt nicht sagen, Bruder, du musst mehr lieben. Und dann sagt er, ja, ich werde jetzt mehr lieben. Wir können das nicht. Wir können nur zu Gott kommen und wir können uns von Gott mit dieser Liebe füllen lassen. Wir können dieses göttliche Element stärker in uns wirken lassen. Und aus diesem Element heraus ein ganz natürliches Leben in Liebe. Die Liebe ist freundlich. Auch am Montag. Was für ein Unterschied. Man kommt montags zur Arbeit, man ist freundlich zu den Menschen. Die sagen, meine Güte, das ist noch so lang bis Freitag. Und du bist so freudig. Wie kann das sein? Ja, die Liebe Gottes, die in uns ist. Die Liebe eifert nicht. Ich möchte mal sagen, vor allen Dingen, die Liebe eifert nicht für sich. Die kämpft nicht für sich. Wie viele Kämpfe gibt es da, wo Menschen für sich kämpfen? Eigentlich ein Hinweis, dass das mit der Liebe mangelt. Die Liebe, sie treibt nicht Mutwillen, sie geht nicht irgendwie um mit Menschen, so willkürlich. Man wird merken, man geht sorgfältig mit den Menschen um, rücksichtsvoll, wertschätzend. Das ist Liebe. Liebe.
Die Liebe bläht sich nicht auf. Also die Liebe und die Demut, die sind eng verwandt. Und die Liebe wird, wenn jemand voller Liebe ist, der wird nicht suchen, besonders groß zu sein oder sich herauszustellen. Die Liebe wird den anderen emporheben. Ich habe gelesen, ihr kennt ja die Eva von Thiele Winkler, sie hat eine gewisse Zeit mit Hudson Taylor zusammengelebt, dort in der Missionsgesellschaft, und sie sagt, dieser Mensch war so voller Liebe, er hat nie über sich etwas besonders Positives gesprochen, etwas, was ihn gehoben hätte, aber er hat nie über andere etwas Abfälliges gesagt. Und das ist so wichtig, dass man das wirklich bedenkt. Sie bläht sich nicht, sie stellt sich nicht ungebärdig. Also sie findet immer die richtige Art, angemessen umzugehen. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Ja, auch wenn wir Gott dienen von Herzen, wir sind Menschen und haben Gefühle. Und es kann sein, dass unsere Gefühle verletzt werden. Aber der Mensch, der voller Liebe ist, kennt den Weg, wie ich mit Verletzungen umgehe. Und er wird seinen Schmerz zum Heiland bringen und den Schmerz bei Gott lassen und dafür Sorge tragen, dass sein Herz frei bleibt von Bitterkeit. Aber wer in seinem Herzen bitter ist gegen irgendeinen Menschen, gegen irgendeine Familie, gegen irgendetwas, wer bitter ist, der braucht Hilfe von Gott. Der braucht Hilfe. Weil er braucht Liebe. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Ja, das ist ja so, ne? Wenn das meine Kinder sind, die ich lieb habe, dann werde ich doch immer irgendwie Gründe finden, um sie irgendwie zu entschuldigen und ihr Verhalten. Das ist so der Impuls der Eltern. Und dann kommt die Vernunft und dann sagt man, nein, nein, das muss gerecht zugehen. Aber Menschen, die wir lieben, bei denen suchen wir viel eher nach dem Grund, dass wir sie irgendwie entschuldigen könnten. Aber der Nachbar, da ist man ganz korrekt. Aber die Liebe Gottes, wenn sie in unserem Herzen ist, rechnet das Böse nicht zu, rechnet auch die Verletzung nicht zu. Natürlich, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich nicht darüber, wenn Unrecht getan wird, aber sie freut sich, wenn es mit der Wahrheit zugeht. Das ist das, was ihr wichtig ist. Aber in all dem ist sie voller Liebe. Und jetzt kommt einer der größten, der wichtigsten Verse im Neuen Testament. Von der Liebe heißt es in der Luther-Übersetzung, sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Wie ist es mit unserer Liebe? Also es heißt ja nicht, die Liebe verträgt sehr viel. Aber irgendwann ist mal genug. Die Liebe erträgt fast alles. Wisst ihr, Paulus hat ganz bewusst, und das kann man im Urtext nachlesen, ganz bewusst diesen großen Sachverhalt dargestellt. Die Liebe, sie trägt alles. Alles. Sie glaubt alles.
Sie glaubt.
Vielleicht in dem Sinne auch, da ist jemand, der die Verheißungen Gottes so nötig hat. Und jetzt kommt der Mensch, der diese Liebe Gottes hat und zeigt ihm die Verheißung Gottes und ermutigt ihn. Und der Mensch, er klammert sich an die Verheißung, aber irgendwie fängt er an, schwach zu werden. Und selbst wenn der andere schon schwach wird, die Liebe, sie glaubt trotzdem. Sie ermutigt, sie bleibt dran und vertraut Gott. Egal wie die Situation ist, die Liebe, sie glaubt. Sie glaubt. Und es ist ja auch so, die Liebe, auch was man so hört, was gesagt wird, dass man erstmal, ich sag mal, erstmal gutgläubig ist, nicht gleich abwertet, sondern dass man erstmal glaubt. Aber vor allen Dingen in Bezug auf Gott, dass man Gott alles glaubt. Die Liebe, sie hofft alles. Die Liebe, sie duldet alles. Sie hält das aus. Alles. Und deshalb, wenn wir wirklich uns Zeit nehmen, uns vertiefen in dieses Wort, es ist so gewaltig, was Paulus hier der Gemeinde sagt. Wisst ihr, Geschwister, ihr habt so viele Nöte in der Gemeinde, die sind Realität. Das, was euch fehlt, ist diese Liebe Gottes in einem überfließenden Maß. Ihr werdet dann eure Probleme auch in den Griff bekommen können. Es wird nicht mehr diese Spaltung unter euch sein, weil die Liebe Gottes euer Herz erfüllt. Ihr werdet nicht mehr streiten vor Fremden. Ihr werdet Liebe haben. Ihr werdet euch lieber übervorteilen lassen. Ihr werdet tragen können, einander helfen können. Die Liebe hört nicht mehr auf. So doch die Weissagungen aufhören und die Sprachen aufhören und die Erkenntnis aufhören wird. Das sind Dinge, die für die Gemeinde in Korinth sehr hoch angesehen waren, sehr wichtig waren. Aber Paulus sagt, Geschwister, weder das Predigen, auch nicht das Zungenreden, auch nicht die Erkenntnis über die Wahrheit, die wirklich tiefe Erkenntnis wird Bestand haben. Denn wenn ihr daran denkt, wir kommen dahin, dass wir die Erde verlassen und werden in die Ewigkeit kommen, dann werden wir all dieses zurücklassen. Aber die Liebe, sie wird durchtragen bis in Ewigkeit, denn Gott ist Liebe. Und das, was wir hier haben an Wissen, an Erkenntnis, an Weissagung, das bleibt immer nur ein Bruchstück. Das bleibt immer nur ein Ausschnitt von der Fülle der Ganzheit der göttlichen Wahrheit. Wenn wir dann einmal im Himmel sein werden, dann werden wir feststellen, das ist so wie bei den Kindern. Wir werden feststellen, als ich Kind war, das schreibt er dann in den folgenden Versen, da war ich so wie ein Kind und wir müssen diese Zeit durchleben. Aber nur mal ein Beispiel, wenn das Kind jetzt Flugkapitän spielt und spielt in seinem Spielzimmer und stellt die Flugzeuge hin und sagt dir, das ist der Flughafen und dann fliegt es. Aber wenn dieser Mensch heranwächst und er wird wirklich Flugkapitän, das Leben ist völlig anders als dort im Kinderzimmer. Und ähnlich, schreibt Paulus, ist es so, als ich Kind war, hatte ich diese Gedanken. Aber ich werde dann ewig wirklich in dem sein, wie Gott es uns zur Verfügung stellen wird. Und das hat eine ganz andere Qualität. Aber die Liebe, die trägt durch. Die ist hier in ihrer Qualität, wie sie auch in der Ewigkeit sein wird. Vers 9, unser Wissen ist Stückwerk. Unser Weissagen ist Stückwerk. Das ist alles Ausschnitt. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, auch heute.
Wie viel Streit geht darum, was man als Wahrheit versteht? Ich saß gestern, letzten Tage neben einem Bruder, der auch mit in einer Gemeinde mitarbeitet. Ich nahm ihn in den Arm und sagte so: Du hast doch ein volles Verständnis von der biblischen Wahrheit. Ja, sagt er, das stimmt. Ich sage, genau, das ist dein Verständnis von der biblischen Wahrheit, aber dein persönliches Verständnis. Ja, wir müssen verstehen, tatsächlich, es ist immer nur das, was ich als Mensch verstehe vom Wort Gottes. Und das ist so, ich fange an als Kind, wenn ich mich zu Gott bekehrt habe. Und Gott wird mir immer mehr Licht geben. Ich werde immer mehr sehen und verstehen. Und das, was ich dann vielleicht nach 30, 40 Jahren Gott dienen verstehe, ist ganz viel weitgehender als das, was ich zu Anfang verstanden habe. Aber das, was ich sag mal, in dem maximalen Zustand erreichen könnte, ist gegen das Absolute immer noch nur ein Bruchteil. Und daraus sollten wir die Folgerung schließen. Lasst uns nicht streiten um das, was wir meinen, sondern dass wir sagen, ich verstehe es so und ich möchte Gott dienen und ich sehe so die biblische Wahrheit. Siehst du es anders? Ich lasse es anstehen. Gott, du musst das mit Gott besprechen. Gott kann es dir zeigen. Nur lass uns zusehen, dass wir beide in den Himmel kommen, dass wir das Ziel nicht versäumen und dass die Liebe zwischen uns nicht Schaden nimmt. Er muss nicht meinen Geschmack haben, er muss nicht meine Meinung haben in allen Dingen. Ist nicht nötig. Wichtig ist, dass sein Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Das ist entscheidend. Und dass ich nicht die Liebe verliere. Wenn ich den anderen verletze, wenn ich den anderen zugrunde richten kann, dann zeigt das, dass ich nicht in der Liebe stehe, die vor Gott erforderlich ist. Die Liebe ist, wenn ich alle Weisheit hätte und hätte der Liebe nicht, es wäre nichts. Wenn ich die ganze biblische Wahrheit verstehen würde und dafür eintreten und ich hätte die Liebe nicht, wäre es alles nichts nütze. Wisst ihr, Geschwister, das ist ein Gerichtswort für uns als Gemeinde, für mich persönlich. Es gilt darum, dass wir uns darunter stellen, dass wir sagen, Herr, gib mir mehr von dieser göttlichen Liebe. Lass sie in mir völliger sein und hilf mir wirklich immer wieder in Liebe zu sprechen. Und wenn es manchmal auch vielleicht anfängt aufzusteigen in mir, dass ich dann sage, lieber Gott, hilft es dem anderen? Ist es für ihn eine Ermutigung? Oder fühle ich mich hinterher nur gut? Darum geht es überhaupt nicht, dass ich mich gut fühle. Und wenn der andere hinterher verletzt ist und vielleicht entmutigt ist, ist besser, ich schweige. Ich bete für ihn, als dass ich ihm wehtue und ihn verletze. Ich bin überzeugt, wir müssen uns noch viel, viel mehr mit dem 1. Korinther 13 beschäftigen, um zu verstehen, wie zentral die Liebe ist im Gottdienen. Und dass wir es ausleben, dass Gott sich darin verherrlichen kann. Gott segne uns gemeinsam. Amen.